also Gamification, ja, es passt zu jedem Thema. Es ist aber extrem wichtig, dass wir das gamifizierte System anpassen. Insbesondere bei sensitiven Themen, wie zum Beispiel, wir wollen darüber aufklären, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder über kritische Themen wie Krieg, Tod, Depression. Überall ist dieser Ansatz durchaus nutzbar, denn wie gesagt, er ist höchstgradig nutzerzentriert, wenn er gut gemacht ist, aber er muss eben angepasst werden auf den Nutzer und auf die Situation. Also es eignet sich durchaus für jedes Thema, man muss aber sehr, sehr vorsichtig sein, dass man eben ja das richtige System wählt.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Mein heutiger Gast ist Dr. Philipp Busch. Philipp hat sich mit seinem Unternehmen Mind Games auf Gamification in der internationalen Zusammenarbeit und in der Entwicklungshilfe spezialisiert. Mit ihm spreche ich heute darüber, was Gamification überhaupt ist und wie es Menschen helfen kann, etwas zu lernen. Aber nicht nur das, Philipp hat auch einige schöne Projekte aus seinem Alltag mitgebracht, anhand denen er das Thema anschaulich erläutert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Philipp, sehr schön, dass du heute Zeit hast. Noch kurz vorm Wochenende, wir nehmen am Freitag auf. Genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir reden heute ja über Gamification. Starten wir vielleicht mit so einer ein bisschen klassischen Frage. Bist du auch privat ein Zocker? Und falls ja, welches Spiel spielst du gerne?
Also definitiv ja und auch in allen Formen. Also einerseits digital sowie analog, egal ob es klassische Brettspiele oder Kartenspiele sind, damit auch aufgewachsen, aber natürlich auch alles, was die aktuellen Spiele der digitalen Welt, Smartphones auf Smartphones oder auch natürlich auf Konsolen und PC hergibt.
Im Bereich digital, welche Erfahrungen hast du denn bisher persönlich mit E-Learnings gemacht? Wir werden ja nachher auch über digitales Lernen sprechen.
Ich finde, es gibt natürlich gute Beispiele von E-Learning und weniger gute Beispiele von E-Learnings. Ich finde, häufig ist ein Problem bei existenten E-Learning-Angeboten, dass sie nicht nutzerzentriert sind und dass sie insbesondere nicht angepasst sind an die digitale Umgebung, also an die tatsächliche Situation, in der der Nutzer oder die Nutzerin eben mit diesem System interagiert. Sprich, häufig werden einfach nicht die Möglichkeiten von E-Learning ausgenutzt.
In unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass dein Alleinstellungsmerkmal, dein klarer Fokus auf Gamification im Zusammenhang speziell mit internationaler Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe ist. Wie kamst du denn zu dem Fokus? Magst du unseren Hörern vielleicht kurz deinen Werdegang erzählen?
Ja, klar, sehr gerne. Also nach meinem Studium habe ich an der Universität Mainz, an der ich auch noch bis heute doziere, über das Thema Gamification und Serious Games in der internationalen Zusammenarbeit meine Doktorarbeit geschrieben, habe währenddessen auch schon bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit angefangen zu arbeiten und hatte dort die Möglichkeit, in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten und ja sehr heterogenen Projekten die Ansätze Gamification und Serious Games auszuprobieren, zu verfeinern, zu gucken, was funktioniert nicht. Und habe dann vor 2 Jahren mich selbstständig gemacht und meine eigene Firma namens Mind Games eröffnet. Und ja, wir bieten verschiedene digitale Lösungen, spielerische Lösungen an, meistens zum Thema Lernen für den privaten Sektor, aber auch insbesondere für verschiedene Akteure der internationalen Zusammenarbeit.
Wenn wir jetzt über Gamification sprechen, ist damit zunächst einmal ja die Anwendung spieletypischer Elemente in einem spielfremden Kontext gemeint. Das kann der Learning-Bereich sein, über den wir heute vor allem sprechen, muss es aber nicht. Die ersten Einsätze waren ja zum Beispiel in der Werbung. Was sind denn deiner Meinung nach die Top 3 Anwendungsgebiete und warum funktioniert Gamification auf diesen Gebieten speziell so gut?
Ja gut, also wie du schon gesagt hast, es kommt aus der Werbung oder dem Marketing. Also wir sehen sehr viele Anwendungsbeispiele natürlich aus diesem Bereich, ob es jetzt Miles & More ist, McDonald's, Nike Plus, was auch immer das ist, sehen wir, dass es sehr erfolgreich funktionieren kann, wenn die Anwender beziehungsweise wenn die Designer dieses Systems die Zielgruppe verstehen. Und ja, dementsprechend Marketing, Werbung ist definitiv ein sehr prominentes Areal dafür. Ebenfalls sehr prominent ist es aber auch im Social Media. Also ob es jetzt LinkedIn ist, Facebook, der Fortschrittsbalken, bis ich endlich mein Profil komplettiert habe und damit eigentlich Daten teile, die ich eigentlich ohne diese Komplettierung gar nicht teilen würde. Und natürlich Lernen, ja, egal welche Form von Lernen, dort findet Gamification großen Einsatz mittlerweile, muss man sagen. Und auch völlig zu Recht. Das ist ja auch mein Kerngebiet, Gamification ins Lernen zu bringen.
Was sind denn die spieletypischen Elemente? Du hast jetzt Fortschrittsbalken mal kurz genannt. Also ja. Was zeichnet Gamification aus?
Ja, also die Klassiker, ich glaube, wenn man Gamification in Suchmaschine eingibt, kommen natürlich sofort die PBLs, die Points, Badges, Leaderboards. Dementsprechend leider auch ein großer Negativaspekt, der immer mitklingt, wenn man Gamification hört, weil zu viele Leute das ausschließlich mit diesen Points, Badges, Leaderboards in Verbindung bringen. Sie sind existent, sie haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber es ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Gamification. Wir haben ganz viel unterschiedliche Elemente ebenfalls auch noch. Also ob es jetzt intrinsische Motivatoren sind, wir können uns am Storytelling bedienen, die Immersion in eine neue Welt schaffen. Wir haben ganz viel verschiedene soziale Aspekte, soziale Elemente, die wir nutzen können. Aber insbesondere ist auch ganz entscheidend die intuitive Nutzung eines Systems durch die Einführung von Gamification. Das heißt, wir versuchen normalerweise, diese Komplexität zu reduzieren in den Systemen und die Nutzer in einen Zustand des Flows zu bringen. Ja, also sprich, Points, Badges, Leaderboards, ja, sind da, sind extrinsische Motivatoren, sind Spielelemente, aber wirklich nur ein kleiner Teil.
Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage, ab wann kann ich von Gamification sprechen? Reicht es dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will in meinem Unternehmen Gamification haben? Okay, ich mache den Arbeitsfortschritt auch als Balken.
Ja, also man könnte von Gamification sprechen, aber nicht von guter Gamification.
Ja,
also okay. Die Definition hattest du ja schon genannt, also die Nutzung von Spielelementen im spielfremden Kontext. Aber vielleicht das in andere Worte zu verpacken, das macht dann kann man vielleicht hinter die Kulissen von diesem Begriff schauen. Ja. Wir wollen also bei Gamification wollen wir nicht Spiele spielen, sondern von Spielen lernen. Wir schauen uns also an, wie erfolgreiche, gut designte Spiele funktionieren, schauen uns diese Psychologie dahinter an, die Motivationsstruktur dahinter, extrahieren diese Motivationsstruktur und packen sie in den eigentlich spielfremden Kontext, um unsere Ziele besser zu erreichen. Ob dies nun eben Kundenbindung ist, ob das erhöhtes Learning Outcomes sind, was auch immer. Ja, also diese Motivationsstruktur extrahieren und eben ganz wichtig ist, diese Motivation und die Psychologie dahinter zu verstehen.
Also auf was zahlt Gamification dann ein? Ist es sozusagen die Motivation?
Auch, ja, also Gamification ist ja, wenn man es so nimmt, gab es schon immer. Ich meine, das wurde 2008, wurde es erst in der digitalen Medienindustrie prominent gebraucht und ja, findet mehr und mehr Anklang und Einsatz in verschiedenen Gebieten. Aber letztlich, wenn man sich mal das überlegt, was dahinter steckt, wurde es eigentlich schon immer intuitiv genutzt. Es gab verschiedene Anwendungsbeispiele. In den 60ern gab es auch die sogenannte Token Economy, wo über Konditionierung und versucht wurde, Verhaltensänderungen zu erreichen, was dann auch Hand in Hand ging mit dem Behaviorismus oder dem Uses and Gratification Ansatz, sprich verschiedene psychologische Ansätze, die Verhalten versuchen zu erklären und versuchen, Verhalten auch zu manipulieren, zu beeinflussen. Wenn man das nimmt.
Bei Gamification darum, Verhalten zu manipulieren?
Wenn man es böse ausdrücken würde, überwiegend ja. Also was heißt Verhalten zu manipulieren? Es ist ein sehr machtvolles Instrument. Und wir können es für positive oder negative Dinge einsetzen. Ja. Und wir können es eben einsetzen, um Bewusstsein zu schaffen für wichtige Themen. Wir können es auch nutzen, eben um Lernergebnisse zu verbessern. Wir können es natürlich auch für, naja, zweifelhaftere Dinge einsetzen, ja, und auch eigenen Gewinn draus schlagen. Aber die Mischung ist eben das Interessante, dass sich Gamification nicht nur eines psychologischen Ansatzes wie eben des Behaviorismus bedient, sondern auch anderen Ansätzen wie zum Beispiel der Self-Determination oder Selbstbestimmungstheorie von Deakey und Ryan, die sehr gut geeignet ist, um die intrinsische Motivation ebenfalls zu erklären und auch zu nutzen.
Und magst du das kurz erläutern?
Ja, sicher. Also die Self-Determination-Theorie, Selbstbestimmungstheorie.
Ja, genau. Ja.
Genau, also die Selbstbestimmungstheorie von Deakey und Ryan aus dem Jahr 2000 besteht überwiegend aus drei Pfeilern. Der erste Pfeiler ist, ist Autonomie. Das heißt, wir als Nutzerinnen und Nutzer wollen autonom handeln. Wir wollen in der Lage sein, über unsere, selbst zu entscheiden, autonom zu handeln. Dann wollen wir, der zweite Pfeiler ist die Kompetenz. Wir wollen einerseits sehen, dass wir gut in etwas sind, aber insbesondere wollen wir auch sehen, dass wir in etwas besser werden. Das ist der sogenannte Path to Mastery, den wir häufig versuchen einzubauen, dass man besser wird in dem, was man tut. Und das dritte, der dritte Pfeiler ist im Prinzip die soziale Eingebundenheit oder Social Relatedness. Und das bedeutet eben, dass ich mit anderen Menschen interagieren möchte, ob es jetzt kompetitiv oder kollaborativ ist. Und was wir als Gamification-Leute häufig noch hinzunehmen, dafür ist der sogenannte Purpose, also der Zweck, als vierten Pfeiler, der nicht original in der Theorie dabei ist, aber durchaus Sinn macht, hier mit reinzunehmen. Das heißt, wir wollen etwas tun, um einem höheren Zweck zu dienen. Wir wollen Teil von etwas Größerem sein, einer Gruppe angehören, die für etwas Größeres steht, als man selbst ist.
Und darauf zahlt Gamification ein.
Ja, definitiv. Also wenn man Gamification mehr und mehr versteht, dann begreift man, dass ein holistischer Ansatz eigentlich viel besser geeignet ist. Das heißt, es hat sehr viel überlappende Themen, ob es jetzt Usability ist, User Experience Design, ob es ja im Prinzip Design Thinking ist. Ja? Gamification bedient sich oder hat Überlappung mit verschiedenen nutzerzentrierten Perspektiven und Ansätzen und bringt das im Prinzip in eine Struktur, der ich folgen kann, einerseits durch verschiedene Frameworks, die da draußen sind. Ich hatte jetzt eben beispielsweise Self-Determination Theory beschrieben, aber es gibt natürlich auch sehr viele eigene Frameworks für Gamification und denen kann man folgen. Eine Mischung aus diesen Frameworks, Intuition und Erfahrung ist vermutlich der Schlüssel zum Erfolg.
Wenn wir jetzt in den Learning-Bereich einsteigen, vielleicht auch hier mal zum Start, wie siehst du denn den Unterschied zwischen Gamification, Game-Based Learning und Serious Games? Beziehungsweise kann man die Begriffe deiner Meinung nach überhaupt voneinander abgrenzen? Weil die hört man ja immer wieder im Zusammenhang miteinander.
Ja, genau. Also erstmal muss vielleicht erwähnt werden, dass es hier ganz unterschiedliche Ansichten und Definitionen gibt. Ich kann einfach mal teilen, was ich darunter verstehe. Also wie gesagt, unter Gamification verstehe ich eben die Nutzung von Spielelementen im eigentlich spielfremden Kontext. In anderen Worten ist es die digitale oder analoge Realität, die durch Spielelemente angereichert ist. Das als einer, quasi als ein Lager, sage ich jetzt mal. Als anderes sind eben Serious Games. Serious Games, darunter verstehe ich Spiele und Simulationen, die einem höheren Zweck dienen als der reinen Unterhaltung und auch diesbezüglich konzipiert wurden. Also bewusst konzipiert wurden, um einem höheren Zweck zu dienen. Wir sind also hier bei Serious Games, sind wir also im Spiel selbst. Wir sind in einer geschützten Spielumgebung. Da sind wir jetzt, gibt es verschiedene Definitionen von Spiel, ob es jetzt Huizinga ist, der das Buch Homo Ludens geschrieben hat, oder ob es Jane McGonigal ist. Da gibt es verschiedene Definitionen eben, die ein Spiel ausmachen. Das verstehe ich aber unter Serious Games. Wiederum, als Game-Based Learning verstehe ich die Nutzung von entweder Serious Games oder von Spielen, die eigentlich ursprünglich nicht für diesen Zweck entwickelt wurden. Sprich, wir können diese Spiele zweckentfremden und sie auch im Lernkontext einsetzen. Also die Nutzung von Spielen, ob es jetzt Serious Games sind oder Unterhaltungsspiele, in einem Lernszenario. Ich kann also von einem Serious Game lernen. Ich kann aber genauso gut, wenn ich Leute bezüglich Taktik ausbilden will, kann ich mit ihnen eine Runde Schach spielen und darüber reflektieren. Das heißt, ich würde ein Spiel einsetzen im Lernszenario.
Okay. Und jetzt speziell Gamification, denkst du, das passt zu jedem Weiterbildungsthema, also auch für Pflichttrainings zum Beispiel jetzt mal?
Also Gamification, ja, es passt zu jedem Thema. Es ist aber extrem wichtig, dass wir das gamifizierte System anpassen. Insbesondere bei sensitiven Themen, wie zum Beispiel, wir wollen darüber aufklären, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder über kritische Themen wie Krieg, Tod, Depression. Mhm. Überall ist dieser Ansatz durchaus nutzbar, denn wie gesagt, er ist höchstgradig nutzerzentriert, wenn er gut gemacht ist, aber er muss eben angepasst werden auf den Nutzer und auf die Situation. Also es eignet sich durchaus für jedes Thema, man muss aber sehr, sehr vorsichtig sein, dass man eben ja das richtige System wählt.
Und dann auch für jede Unternehmenskultur, also auch für konservative, hierarchische Unternehmen?
Ja, durchaus. Also es funktioniert auch in jeder Kultur, in jeder Unternehmenskultur. Man muss es wiederum, wie gesagt, sehr gut auf diese Subkultur dann anpassen. Wir unterscheiden hier häufig zwischen expliziter und impliziter Gamification. Explizite Gamification ist die Art, die man so kennt, wenn man das in eine Suchmaschine eingibt, dass es dann bunte Bildchen gibt, Badges, große Punkte, wie auch immer. Bunt und spielerisch, ja, das funktioniert für manche Zielgruppen. Für viele Zielgruppen funktioniert jedoch aber eher ein impliziterer Ansatz. Mhm. Sprich, eine Art versteckte Gamification, eine versteckte Nutzerzentrierung und ja, auch entsprechend der Unternehmenskultur entweder kompetitiv oder kollaborativ gestalten.
Ja, ich weiß, dass bei dir ja auch die Kultur in deinen Projekten eine ganz große Rolle spielt. Du hast im Vorgespräch schon Projekte aus der ganzen Welt genannt. Magst du vielleicht erläutern, wie du auf die verschiedenen Kulturen bei deinen Projekten eingehst, also wie du den Ansatz nutzerzentriert anpasst?
Genau, ja. Also nochmal, ich nutze diesen holistischen Ansatz. Ich nutze also eine Mischung aus Design Thinking, Game Design, agilem Projektmanagement. Aber das im Game Design selbst, wenn ich es dann auf die entsprechende Kultur oder auf den Kontext anpasse, habe ich ein Modell entwickelt der unterschiedlichen Kontextualisierungsebenen oder Kontext-Zoom. Und letztlich kann man sich anhand dieser Ebenen relativ einfach entlanghangeln und die unterschiedlichen Ebenen beleuchten. Wir fangen also im Prinzip rausgezoomt ganz weit oben an und betrachten den Mensch als solches. Durch was wird der Mensch als solches motiviert? Wir haben dort sehr viele Überschneidungspunkte, die bei sehr vielen von uns bereits so ziehen. Da gibt es auch tolle Frameworks von Yukai Chow, das Octalysis Framework beispielsweise, was man hier zu Rate ziehen kann. Wenn wir dann näher reinzoomen und dann auf die nächste Ebene gehen, dann schauen wir uns die Kultur selbst an. Das heißt, wie ist es in dem entsprechenden Kontext? Sind wir hier im arabischen Raum? Sind wir hier in einem afrikanischen Land? Sind wir hier im südostasiatischen Raum? Da gibt es natürlich verschiedene Frameworks, auch Kulturdimensionen von Hofstede kann man hier zu Rate ziehen. Natürlich auch, wenn es nur ein Anfang ist und kontrovers diskutiert wird, kann aber helfen.
Also das heißt, das Erste, durch was wird der Mensch als solches motiviert, ist jetzt, das kann man bei allen Projekten. Also diese Frage ist immer gleich. Ja. Und jetzt die Kultur, jetzt hier differenziert man dann erst.
Genau. Man kann dann reinzoomen, wie gesagt, auf diese Kultur und kann dann versuchen herauszufinden, wie funktioniert diese Kultur, sollte man natürlich wissen, und dann mit den Leuten auch sprechen, um das zu verifizieren. Und dann zoomt man weiter in die dritte Ebene, das ist dann die Zielgruppe selbst. Ja, also innerhalb der Kultur, welche Zielgruppe will ich denn überhaupt ansprechen? Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich für Kinder ein System kreiere oder für CEOs und eher konservativ gehaltene Personen mit eigenen Subkulturen, eigenen Unternehmenskulturen. Und der letzte Zoom, die letzte Ebene ist dann tatsächlich die Situation selbst oder der Use Case. Das heißt, wie sieht auch die Situation aus, in der meine Zielgruppe mit dem System interagiert? Denn das ist auch ganz häufig vergessen, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich bereits vorzustellen, wie sieht es denn aus, wo sitzen die im Bus, spielen die mit ihrem Handy und gehen dort dann in mein gamifiziertes System rein, oder ist es eine Lernumgebung, weil sie im Klassenraum sitzen und das jetzt tun müssen. Das macht einen Riesenunterschied auch im Design.
Ja, jetzt hast du dein Vorgehen schon erläutert, hast du vielleicht auch so ein bis zwei Best-Practice-Beispiele, die du nochmal vorstellen kannst, und auch dann kurz erläutern, warum das deiner Meinung nach jetzt genau Best-Practice-Beispiele sind.
Ja, also vielleicht noch einen letzten Punkt dazu, was man bei diesen Projekten auch immer im Hinterkopf behalten muss, ist die Schnittmenge zu haben zwischen einerseits, ist es überhaupt gewollt, diese Desirability, wollen das wirklich die Leute, macht es denn Spaß überhaupt, erfreuen sich die Leute daran, ist es ein nutzerzentriertes System, dann innerhalb dieser Best Practices ist es häufig ein Thema, ist es feasible, das heißt, ist es überhaupt durchführbar innerhalb von dem Zeit, innerhalb von der Zeit, mit dem gegebenen Budget, mit der Technik, die zur Verfügung steht. Und als dritte Perspektive dann ebenfalls noch, ist es effektiv, ist es wirkungsvoll. Und wenn wir diese drei zusammenbringen, dann können wir wirklich gute Best Practices generieren. Und in der internationalen Zusammenarbeit haben wir dort viele verschiedene Beispiele sammeln können, ob es aus Afghanistan ist zur Wiederaufforstung mit NGOs dort vor Ort oder ob es in Vietnam ist, wenn es darum geht, Unternehmen auszubilden zu Energieeffizienzthemen, in Ägypten auf dem Arbeitsmarkt, im Jemen zur Friedensunterstützung, aber auch im analogen Bereich in verschiedenen Workshops weltweit konnten wir überall erfolgreich diesen Ansatz einsetzen, auch wenn wir natürlich über die Jahre jede Menge gelernt haben. Bezüglich Kulturen, was funktioniert nicht.
Also jetzt zum Beispiel das Projekt Afghanistan, Wiederaufforstung hast du als erstes genannt. Also worum ging es da genau? Also wer war die Zielgruppe? In welcher Situation mussten die lernen? Und genau, was war sozusagen der Use Case und was war da Kultur besonders zum Beispiel? Was konnte man an spieltypischen Elementen verwenden, was nicht?
Ja, sehr, sehr spannendes Projekt. Es ging darum oder es geht darum, NGOs weiterzubilden und diese als Multiplikatoren weiterzubilden, dass die wiederum dieses Wissen in die Communities reinbringen können und dort wieder Aufforstung effizient gestalten können. Interessant hier war es natürlich, dass es ein sehr, sehr, sehr komplexes Zielland ist mit jeder Menge Kulturen. Es gibt nicht die afghanische Kultur, sondern es gibt über 150 unterschiedliche Ethnien in Afghanistan selbst schon. Das heißt, man muss hier wirklich gut aufpassen, dass man ja so nutzerzentriert, wie es geht, arbeitet. Was wir aber herausgefunden haben, was sehr, sehr gut funktioniert hat für all diese Heterogenität, ist Storytelling. Storytelling ist ebenfalls ein Ansatz, der weltweit, aber insbesondere in Afghanistan, auch sehr stark verwendet wird, um Wissen zu vermitteln.
Weil es verschiedene Kulturen dort sind?
Ja, weil es natürlich sehr viel Wissen auch, ich sage jetzt mal, am Lagerfeuer weitergegeben wird über diese Geschichten. Und im Prinzip, man kann, die Leute verstehen sofort, okay, wir erzählen eine Geschichte und am Ende gibt es quasi eine Lessons Learned dabei. Und das ist kein Ansatz, den man den Leuten erst erklären muss, sondern das ist intuitiv, wird das eben von denen akzeptiert und direkt aufgenommen.
Aber ich finde, das passt auch ganz gut zu Unternehmen. Viele Unternehmen sind ja heute auch international und haben eine diverse Belegschaft, wo man auch nicht sagen kann, es gibt die eine Kultur.
Korrekt, ja.
Vielleicht als Vergleich, ich glaube, ein Projekt habe ich mir noch gemerkt, in Vietnam ging es um Energieeffizienz. Jetzt zum Beispiel, was war da so der Case? Und auch vielleicht gerade, ist jetzt ein asiatisches Land. Die asiatische Kultur ist ja noch mal ganz anders. Wie seid ihr da vorgegangen und worum ging es da?
Ja, genau. Hier haben wir sehr viel darauf gesetzt, dass wir persönlichen Fortschritt auch messbar machen wollten, sowie auch Fortschritt visualisieren wollten und Platz zur eigenen Kreativität geben. Hier haben wir auch wieder das eingebettet in einen Storytelling-Ansatz. Wir haben eine Geschichte erzählt von einem globalen Energieeffizienzwettbewerb. Man ist in einem fiktiven Unternehmen, das man selbst mitgestalten kann und hat so eine innerhalb des Lernkurses mit den verschiedenen Lernmodulen hat man auch ja verschiedene eine Map von diesem Unternehmen, in dem man selbst eben ja sich austoben kann, die individualisieren kann, je nachdem, welches Modul man gerade abgeschlossen hat, zu Pumpen oder zu Licht, wie auch immer, schaltet man dort dann auch diese Unlockables, diese Items frei, sodass man diese wiederum einsetzen kann in sein eigenes Unternehmen. Also sehr visuell war das, sehr spielerisch haben wir das gemacht. Relativ explizite Gamification.
Für welche Zielgruppe dann war das? Wer war die Zielgruppe?
Die Zielgruppe hier waren Unternehmen, die eben in verschiedenen Bereichen arbeiten, zum Beispiel Textilindustrie.
Ja, und warum habt ihr euch entschieden, dass es dort so wichtig ist, persönlichen Fortschritt messbar zu machen? War das wegen der Kultur oder war das jetzt ein anderes Thema?
Ja, also wir wollten hier sehr explizite Gamification nutzen. Also der Kulturbereich, wenn man das, wie gesagt, man muss immer aufpassen, dass man nicht zu sehr über einen Kamm schert, sage ich jetzt mal, aber ein paar Grundannahmen zu treffen ist durchaus hilfreich. Da in dieser Kultur ist eben das Spiel sehr prominent und auch diese spielerischen Ansätze, diese expliziten Spielelemente sind durchaus akzeptiert. Deswegen wollten wir möglichst tief in die explizite Spielkiste greifen und eben diesen Fortschritt, den man hat, das eben in Verbindung bringen mit dem Lernfortschritt, den man hat und das eben schön visualisieren.
Okay. Praktisch in Afghanistan mit dem Storytelling, das war dann mehr implizite Gamification.
Genau. Dort wiederum in Afghanistan ist das Spiel nicht akzeptiert als etwas, womit sich Erwachsene in Anführungszeichen abgeben. Ja, das ist mehr dediziert für Kinder und dort ist die Akzeptanz von Spiel im professionellen Bereich noch nicht gegeben. Dementsprechend haben wir sehr viel implizite Gamification genutzt.
Jetzt weg von den Best Practices hin zum anderen Extrem. Woran kann denn ein Gamification-Projekt scheitern?
An einigen Dingen. Das Erste, was man häufig sieht, ist, dass es im Prinzip einfach Leute gibt, die Gamification machen wollen, weil sie es halt gerne machen wollen, aber so richtig den Sinn dahinter noch nicht verstanden haben und die zu sehr auf extrinsische Motivatoren setzen. Also ich schmeiße jetzt Points, Badges, Leaderboards rein und hoffe, dass es irgendwie funktioniert, ohne wirklich zu verstehen, was ist denn die Psychologie hinter meiner Nutzerin oder hinter meinem Nutzer. Da kann auch was passieren, was unbedingt Erwähnung finden muss. Es ist der Korrumpierungseffekt oder Overjustification-Effekt. Das heißt, wenn ich extrinsische Motivatoren auf eine Aktivität packe, von der ich eigentlich intrinsisch motiviert bin, kann das diese intrinsische Motivation temporär killen. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt dafür bezahlt werde, ein Bild zu malen, mache ich das jetzt vielleicht anfangs mehr, aber mit einer geringeren Kreativität und wenn dann das Geld wiederum rausgenommen wird als extrinsischer Motivator, habe ich die Lust am Malen temporär verloren.
Okay, welche Umsetzungstipps hast du dann für alle, die ein Gamification-Projekt planen und damit sie vielleicht das Scheitern vermindern?
Ja, genau, also es ist immer spannend im System auch zu denken, man baut ja ein System. Und die Zielgruppe wird sich am Ende systemintelligent verhalten. Sie wird also das System hacken. Und das ist auch gut so. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dass sie versuchen wird, innerhalb dieses Systems sich optimal zu verhalten. Das heißt, wenn man es selbst angehen möchte, das Thema, empfehle ich, klein anzufangen. Es ist aber auch schön, es macht Spaß, klein anzufangen und einfach mal sich zu überlegen, okay, was ist mein Lieblingsspiel? Was ist denn das, was mich daran so motiviert? Warum habe ich denn Spaß daran? Und einfach mal zu versuchen, diese Dynamik, diesen Motivator zu extrahieren und in einen eigenen Lernkontext zu packen. Würde das funktionieren? Und damit ist schon mal der erste Schritt des Gamification-Prozesses getan. Ich überlege, was macht dieses Spiel gut? Extrahiere es und packe es in einen anderen Kontext. Wenn man dann tiefer einsteigen möchte, kann man natürlich ja anfangen, sich verschiedene Dinge anzuschauen. Wie gesagt, das Octalysis-Framework von Yukai Chow ist sehr empfehlenswert. Dann Kevin Werbach hat einen tollen Gamification-Kurs gemacht online. Roman Rakwitz hat auch einen sehr spannenden Ansatz gefunden oder entwickelt zur Growth-Gamification. Und genau, also wenn es natürlich Fragen gibt oder Wünsche, kann ich natürlich auch immer unterstützen. Ist ja klar.
Vielen Dank für das spannende Interview. Dann kommen wir auch schon zu den Abschlussfragen, die es immer am Ende jeder Folge gibt. Und zwar kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen können.
Ja, ich denke, die Baby Steps sind da immer sehr schön, wenn man persönliche Weiterbildung nutzen möchte. Man soll es nicht übertreiben, einfach kleine Erfolgserlebnisse, die man in eine wöchentliche Routine einbringen kann, funktionieren sehr gut. Zum Beispiel eine halbe Stunde pro Woche sich einfach mal zu nehmen, um ein neues Thema zu entdecken. Wenn man das schon macht, hilft das schon sehr viel.
Und wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung, Lernen und E-Learning?
Ja, ich würde Jan Völsing nominieren, der jetzt auch gerade New Work braucht New Learning ein Buch rausgebracht hat, dem ich auch ein bisschen mitgemacht habe, und das ist ein sehr spannender Kandidat
bestimmt. Ja, der war schon im Podcast. Ach so. Ich wusste gar nicht, dass ihr zusammen ein Buch gemacht habt, aber super. Ich kann gerne nochmal die Folge mit ihm nämlich verlinken.
Genau, ja klar. Also wie gesagt, Roman Rackwitz hattet ihr schon im Englischen, glaube ich.
Im eigentlichen Podcast, auch das, da ging es auch um Gamification, kann ich auch nochmal verlinken. Genau.
Wer auch noch super ist, ist Volker Hirsch.
Den kenne ich noch nicht.
Genau, der. auch viele tolle Projekte zusammen gemacht und klasse Typ.
Okay, super, dann vielen Dank und dann wünsche ich dir einen schönen Start ins Wochenende.
Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung, es war sehr schön hier zu sein.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Teilt mir in den Kommentaren auch gerne mit, welches Thema oder welchen Gast ihr euch noch einmal wünscht. Unser offizieller Hashtag lautet Schlaufuchs. Die nächste Folge eLearning Inc. gibt's dann am 28. März. Stay tuned!